Hallo und herzlich willkommen auf der Sales Leadership Couch. Wir sind das Collective Y und wir freuen uns, dass du heute Abend mit uns auf der Couch bist. Wie immer wird dieser Talk live auf Clubhouse aufgezeichnet und ist anschließend auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Ich bin Hampi Rubli und mit mir sind Isabel Fluri vom Collective und Alexandra Prenosela auf der Couch. Alexandra ist heute unser Gast. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Hampi. Es freut mich sehr, dass ich heute bei euch auf der virtuellen Couch sitzen darf. Und hallo zusammen.
Hallo, Alexandra. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Alexandra, du warst bis 2010 Nachrichtenjournalistin und hast dann die Medienwelt hinter dir gelassen. Was du aber nicht hinter dir gelassen hast, ist das Fragenstellen. Mehr verrate ich aber noch nicht, denn du stellst dich jetzt gleich selber vor. Denn wir möchten gerne wissen, wer bist du und was ist dein Why?
Ja, liebe Isabel, vielen Dank für diese Einführung. Richtig, nachdem ich dem Nachrichtenjournalismus nach 12 Jahren den Rücken zugekehrt habe, unternahm ich eine längere Reise. Diese führte mich zuerst nach Peru, genau genommen nach Iquitos. Und ich war dort 2 Wochen mit Shipibo am Schamanen im Urwald und durfte ihre Zeremonien mitmachen. Danach reiste ich fast ein halbes Jahr durch Indien und habe unglaubliche Erfahrungen mit Menschen machen dürfen, die mich extrem geprägt haben. Ich kam auch in Kontakt mit einem Mediziner, der ayurvedische Medizin praktizierte. Ich war so fasziniert, dass ich mir vorgenommen habe, wenn ich zurückkomme, dann werde ich eine Ausbildung als Heilpraktikerin machen, weil auch dort steht der Mensch ganz stark im Zentrum. Und eigentlich hat diese Reise auch das aus mir herausgeholt, was ich schon immer machen wollte. Und das ist Menschen helfen. Ich liebe es, wenn sich Menschen besser fühlen. Das macht mich glücklich und das gibt mir innere Befriedigung und erfüllt auch mein Lebenszweck. Vielleicht kann ich das so ausdrücken.
Alexandra, ist das auch der Grund, warum du deinem ursprünglichen Beruf den Rücken zugekehrt hast? Was ist hier passiert? Was ist bei dir passiert?
Ja, einerseits hatte ich schon immer diese ganz starke Faszination für was ist eigentlich Leben und wie funktioniert so ein unglaublich komplexer Organismus, ein Mensch, ein Tier, ein biologisches System, was hält so diese Kräfte da drin zusammen? Und es war vielleicht auch ein Vortrag von einem sehr spannenden Physiker, der mein ganzes Denken geprägt hat. Und das war Professor Fritz Albert Popp, der gesagt hat, stellen Sie sich mal vor, dass in jeder Zelle unseres Körpers 100.000 chemische Reaktionen pro Sekunde stattfinden. Wir haben Billionen von Zellen. Wie soll das alles zusammen funktionieren? Es gibt nur einen Weg und das ist der Lichtweg. Und da wurde mein Interesse geweckt. Ah, wie funktioniert das in den Zellen? Was macht das aus, dass ein Organismus funktioniert? Und so kam ich dann über die Naturheilkunde auf die Biophotonenforschung und das ist das, was ich heute auch anwende in meiner Praxis hauptsächlich, die Biophotonentherapie und die Regulationsdiagnostik.
Das klingt unglaublich spannend. Erzähl doch auch kurz, was hat Naturheilkunde mit Self-Leadership zu tun, was ja das große Thema hier auf unserer Couch ist?
Oh ja, vielen Dank für diese spannende Frage. Das habe ich mich zuerst auch gefragt, als ich die Anfrage von dir bekommen habe für dieses Interview. Wir kennen uns ja aus einer fantastischen Working Out Loud Gruppe. Und dann durfte ich mich mit Self-Leadership auseinandersetzen und bin da auf diversen Webseiten auf Fragen gestoßen, wo ich gedacht habe, wow, das ist ja eigentlich ganz ähnlich wie in der Naturheilkunde. Zum Beispiel habe ich in einem Ausbildungsprogramm gelesen, es geht darum, Muster im eigenen Führungsverhalten zu erkennen. Um Muster geht es ganz stark in unseren allen Leben. Wir sind so oft in unseren Mustern gefangen, in unseren Verhaltensmustern, die häufig aus frühkindlichen Erfahrungen herstammen. Diese Muster zu erkennen und diese aufzubrechen, vor allem die Muster, die uns natürlich nicht weiterhelfen im Leben, darum geht es auch in der Therapie. Oder zum Beispiel Gesprächsführung auch in kritischen Situationen beherrschen. Ganz interessanter Punkt. Es ist ja oft so, dass wir dann, wenn wir in der Gesprächsführung unangemessen reagieren oder ausrasten oder so, dass wir da getriggert werden. Und diese Triggerpunkte, diese Muster, an diesen zu arbeiten, kann eine enorme Verbesserung bringen in der Lebensqualität. Mhm. Auch in der Gesprächsführung, auch zu Hause. Ja.
Genau, also das ist ja ein Teil von Self-Leadership auch, dass wir uns bewusst werden, dass wir solche Muster haben und dass wir auch Wege suchen und finden und auch anbieten, um an diesen Mustern zu arbeiten. Denn diese Muster sind uns ja ganz oft gar nicht bewusst. Jetzt kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie du das machst. Also wie gehst du da vor, wenn du Patienten hast, mit denen du die Muster herausfinden möchtest? Was machst du da?
Also wenn jemand zu mir kommt als Patient, als Klient, versuche ich ihn ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, ich gehe natürlich nicht direkt auf Muster los, weil die ja eben häufig im verborgen sind und den Klienten auch nicht bekannt. Das heißt, ich teste kinesiologisch auf verschiedenen Ebenen, wo quasi das größte, das prioritäre Problem liegt. Zuerst auf der physischen Ebene, auf der energetischen Ebene, auf der mentalen und auf der mentalen Ebene sind diese Muster. Das heißt, der Körper gibt mir ein Signal über kinesiologische Testung, nennt man das, wo diese Muster vergraben sind. Interessant ist, wenn Situationen angesprochen werden und wenn man da ein bisschen tiefer gräbt oder in der Biografie vielleicht etwas tiefer geht, Ereignisse hochholt, dann fließen ganz häufig Tränen. Und das ist dann vielleicht ein Beweis ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber das gibt einen Hinweis, da ist eine Blockade, da ist eine starke Blockade, ein Trauma, das man bearbeiten kann. Ich mache das sehr gerne mit Mentalfeldtechnik oder Klopfakupunktur, nennt man das auch, wo man Meridianpunkte beklopft. Ich könnte jetzt noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was diese Punkte denn bewirken, aber vielleicht geht das sonst ein bisschen zu weit.
Ja, also das geht eigentlich nicht zu weit. Ich finde es jetzt gerade sehr spannend, was du da erzählst. Ist es denn auch möglich, hinter physischen Ursachen diese psychischen Krankheitsbilder oder andere Gründe quasi auszumachen, die eigentlich für diese physischen Störungen verantwortlich sind? Weil ich habe da gelesen, als ich mich über dich erkundigt habe, habe ich über die Regulationsdiagnostik gelesen und da steht, dass man davon ausgeht, dass hinter jedem körperlichen Symptom auch eine psychische Ursache steht. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Was machst du da, um das herauszufinden?
Also vielleicht fast hinter jedem, würde ich vielleicht sagen. Vielleicht den letzten Satz, damit ich gerade nochmal anknüpfen kann. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Also wenn man davon ausgeht, dass hinter fast jeder physischen Krankheit eine psychische Ursache steckt. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Also wo ist da der Zusammenhang und wie findest du das heraus?
Ah ja, genau, vielen Dank. Man kann vielleicht sagen, wir kennen aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass bestimmte Organsysteme bestimmten Emotionen oder Gefühle zugeordnet sind. Zum Beispiel Thema Niere, Thema Blase hat zum Beispiel häufig mit Angstthemen zu tun. Themen auf der Lunge sind vielleicht stark verknüpft mit Trauerthemen. Aber das ist so vielleicht, das gibt nur eine bestimmte Indikation, eine Richtung. Ganz generell geht bei mir alles über die Testung. Das heißt, ich versuche nie bestimmte physische Krankheitsbilder direkt oder sofort einzuordnen zu einem bestimmten psychischen Geschehen, sondern versuche das immer über Testung zu machen. Also alles wird, der Körper wird gefragt, wo liegt das Problem, wo ist die Verbindung von dem körperlichen Leiden vielleicht jetzt eben zu einem psychischen Leiden. Also eigentlich wird alles, der Körper weiß die Antwort und so versuche ich, ohne voreingenommen zu sein, den Körper die Antwort geben zu lassen.
Ich finde das wahnsinnig, wie ganzheitlich du das angehst. Jetzt haben wir zu Beginn erfahren, dass du Journalistin warst bis 2010 und du dich dann auf diesen Weg in diese Naturheilkunde begeben hast. Und jetzt haben wir ja schon gehört, dass du da verschiedenste Techniken anwendest. Was hast du, erklär uns doch mal, was du für Ausbildungen, was du für Wege gegangen bist und bist du, ja, was für Know-how da dahinter steckt.
Ich hatte auch sehr, sehr viel Glück, dass mir die Ausbildungen, die mir in meiner Praxis heute sehr helfen, praktisch zugeflogen sind. Ich habe begonnen mit Naturheilkunde, hatte aber immer im Hinterkopf, dass mich die Biophotonenforschung interessiert. Und ich wusste, es gibt Anwendungsmöglichkeiten. Es gibt Therapiegeräte aus der Energiemedizin, die Biophotonen Qualität messen können. Meine erste Ausbildung, um nochmals einen kleinen Umweg zu machen, während meiner Ausbildung zur Naturheilpraktikerin, war eigentlich die Hypnobirthing-Therapie. Ich war selber schwanger, habe mich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was passiert denn eigentlich im Bauch? Was passiert? Wie bildet sich das Unterbewusstsein? Was kriegt das Kind mit? Und da habe ich in Erfahrung bringen können, dass man aus der Pränataldiagnostik weiß, dass das Unterbewusstsein von einem Kind eigentlich schon im Bauch der Mutter geformt wird. Die prägendsten Erlebnisse sind dann auch so von 0 bis 3 oder 4, wo man sich bewusst nicht mehr erinnern kann. Da wurde mir so stark bewusst, wie wichtig diese Zeit ist vor der Geburt und auch der ganze Geburtsprozess, dass ich da eine Ausbildung gemacht habe. Und heute begleite ich enorm gerne schwangere Frauen oder Paare auf dem Weg bis zur Geburt. Dann hatte ich das große Glück, dass bei uns an der Schule ein sehr interessanter, hat zuerst eine Ausbildung gemacht als Mediziner, hat dann Psychologie und Wirtschaft studiert, ein wahres Genie, bei uns einen Vortrag gehalten hat über Biophotontheorie. Er hatte eben eines dieser Geräte, so ein Anwendungsgerät und was zur gleichen Zeit gerade aktuell war und sehr spannend für mich, dass er mit der Interuniversität Graz einen Ausbildungsgang angeboten hat. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist das, was mich interessiert. Dann habe ich einen Bachelor gemacht am Institute of Applied Theory in Biophoton Science in Rotterdam und konnte anschließend dann ein paar ganz spannende Forschungsarbeiten machen zum Thema Biophotonik in Graz. Das war einfach wirklich ein großes Glück, dass ich immer mein größtes Interesse gleich umsetzen konnte in eine Ausbildung.
Kannst du diese Disziplin Biophotonik noch ein bisschen genauer erklären? So, ich als Laie muss ganz ehrlich zugeben, dass ich das super interessant finde, aber auch merke, dass es mich das Thema noch nicht, ich habe das Thema noch nicht häufig angetroffen.
Das mache ich sehr gerne und hoffe, dass ich dann nicht zu weit abschweife. Wie gesagt, was mich schon als Jugendliche interessiert hat, war die Forschung von Professor Popp, diese Theorie, dass die Zellkommunikation über Biophotonen, über Lichtteilchen funktioniert. Also ein Biophoton ist eigentlich nichts anderes als ein Lichtteilchen. Wir haben so eine unglaubliche Anzahl von Reaktionen in Zellen, dass das nicht allein über den biochemischen oder über den chemischen Weg machbar wäre. Es sind die Lichtteilchen, die die ganze Kommunikation übernehmen, die in den Mitochondrien gespeichert sind. Das ist jetzt vielleicht etwas kompliziert. Was den Zusammenhang hier bringt zur Naturheilkunde oder vor allem auch zur, sagen wir, TCM, das ist die traditionelle chinesische Medizin, die eine uralte Erfahrungsmedizin ist, dass über die Akupunkturpunkte auf den Meridianen gemessen werden kann, ob die Zellstrahlung, ob diese Biophotonstrahlung, sagen wir mal vereinfacht ausgedrückt, ist, gesund ist oder nicht gesund. Da gibt es heute verschiedene Geräte, eben aus dem Bereich Energiemedizin. Ich durfte mir so eines vor vielen, vielen Jahren erwerben und mit diesem Gerät an der Interuni in Graz bestimmte verschiedene Versuche absolvieren, auch unter Anleitung von einem Biologen und verschiedenen Studenten, die uns da unterstützt haben.
Und das, wie steht das denn in Verbindung zur Naturheilpraxis, die du führst? Du hast ja eine eigene Praxis, die du betreibst. Ja. Wie bietest du diese Themen an? Wie verbindest du das? Wie erklärst du das auch deinen Kundinnen und Kunden?
Ja, meistens gehe ich da vielleicht nicht zu sehr ins Detail, um zu erklären, wie jetzt die ganze Wissenschaft dahinter funktioniert. Viele, die vielleicht jetzt einen Heilpraktiker aufsuchen, haben schon etwas gehört von Meridianen. Das sind die Energiebahnen auf unserem Körper. Und wie in der Akupunktur sind diese Punkte relevant. Da steche ich jetzt keine Nadel rein, sondern ich messe über diese Punkte, wie ist der Gesamtzustand des Körpers und auf welchem Organ- oder Meridiansystem ist ein Problem. Aber meistens kommt natürlich jemand schon mit einer Problematik zu mir, hat vielleicht schon etwas von Biophotontherapie oder von Regulationsdiagnostik gehört oder von jemandem gehört, du, vielleicht kann dir diese Heilpraktikerin helfen und möchte dann vielleicht gar nicht so viel über die Theorie wissen, sondern über einfach erfahren, wie sich die Therapie auf den Körper, Geist und die Seele auswirkt.
Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist deine Technik auch eine Verbindung zwischen westlicher Medizin, traditioneller chinesischer Medizin und wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Absolut, absolut.
Wie weit sind diese Themen? Weil gerade auch die TMC-Themen in Kombination mit westlicher Medizin ist ja immer noch diskutierbar, beziehungsweise hat teilweise noch einen schwierigen Stand. Und wir haben auch bei uns in der Runde schon häufig festgestellt, dass die wissenschaftlichen Entwicklungen heute ja sehr stark diese spirituellen Wege auch bestätigen können. Da gibt es ja Studien zu Meditation beispielsweise, die fundamentale Erkenntnisse geben, wie diese zur geistigen und körperlichen Gesundheit beitragen. Wie erlebst du das, diese verschiedenen Welten, die irgendwie auch immer noch um Akzeptanz kämpfen?
Das stimmt und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch noch länger so bleiben. Was vielleicht diesen Theorien zugute kommt, ist, dass es immer feinere Messinstrumente gibt. Eben zum Beispiel, dass man Hirnströme messen kann, dass man über einen Photomultiplier nachweisen kann, dass tatsächlich Zellstrahlung existiert. Da werden die Messgeräte immer einfacher. Und ich finde diesen Satz immer ganz treffend, dass man jede fortschrittliche Erkenntnis anfangs nicht von esoterischem Humbug unterscheiden kann. Da setzen sich vielleicht die Methoden durch, die entweder sehr wirksam sind und viele Menschen ausprobieren wollen, oder eben die man dann mit bestimmten verfeinerten Messmethoden nachweisen kann, eben wie zum Beispiel auch bei der Meditation.
Jetzt hast du ja vorhin schon erzählt von dieser Regulationsdiagnostik, die du anwendest. Und du hast bereits sehr einen spannenden Weg eingeschlagen, was das Thema Unterbewusstsein angeht. Nun gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Wie machst du das? Was hast du für Erfahrungen hiermit?
Also einerseits, ja, danke für die Frage. Einerseits die Regulationsdiagnostik, also das Wort kommt, was ich anbiete, ist Regulationsdiagnostik nach Dr. Dietrich Klinghardt. Ich möchte das noch erwähnen, weil ich ein ganz großer Fan von diesem sehr visionären, ausgezeichneten Arzt bin. Regulation kommt, dieses Wort kommt vielleicht daher, dass der menschliche Körper hat ja, oder auch der tierische, hat eine unglaubliche Regulationsfähigkeit. Wenn wir uns überlegen, was da alles in unserem Körper vonstatten geht, wie das ganze hormonelle Zusammenspiel, also überhaupt das ganze Zusammenspiel im Körper funktioniert, wir haben einen gewaltigen Regulations- und Reparationsmechanismus. Jetzt kann dieser Regulationsmechanismus gestört sein über alle möglichen Einflüsse, die man sich vorstellen kann. Meistens ist das ein multifaktorielles Geschehen, das heißt, es ist nicht ein Auslöser. Es gibt ja Menschen, die können rauchen, sich ungesund ernähren und die sind trotzdem, werden sie 90 Jahre alt. Und andere werden eher krank, werden schnell krank, obwohl sie sich vielleicht gut ernähren. So. Die Frage ist, wo ist diese Regulation gestört? Und mit dieser Therapie, die ich anwende, oder dieser Regulationsdiagnostik, die ermöglicht mir auf allen Ebenen, das heißt auf der physischen Ebene, auf der energetischen, auf der mentalen, zu schauen, wo ist die Störung und die auch zu priorisieren. Das heißt, hat vielleicht jemand eine bakterielle oder virale Belastung, hat jemand strukturelle Imbalancen, sei es jetzt vielleicht auch im Kiefer oder sonst im Körper eine spinale Subluxation oder es können strukturelle Sachen sein, es können biochemische Sachen sein, jemand hat ein Defizit bei bestimmten Hormonen oder einen Mangel an Vitaminen, Mineralien, jemand ist vielleicht mit Toxinen überlastet. Und da gilt es herauszufinden, zu schauen, wo ist die größte Belastung. Wenn du jetzt das Unterbewusstsein ansprichst, das sind natürlich die Muster, die man dann eben im mentalen Körper, wo man den mentalen Körper abfragen kann, und zwar mit bestimmten Glaubenssätzen. Es geht um die tiefliegenden Glaubenssätze, die uns oft gar nicht bewusst sind, die uns manchmal enorm blockieren. Zum Beispiel, ich darf nicht gesund werden, ich kann nicht geliebt werden. Das sind Sätze, die man abfragen kann und schauen kann, wie reagiert der Körper eben über diese kinesiologische Muskeltestung. Und diese Antwort, die ich dann bekomme, die da geht es dann darum, diesem Glaubenssatz entgegenzuwirken, vielleicht mit einem Glaubenssatz, der den alten ersetzt. Zum Beispiel eben, ich darf gesund werden, ich darf geliebt werden. Und das ist das Spannende, jetzt kommt die Mentalfeldtechnik dazu. Wenn man diesen Glaubenssatz ausspricht und das über eine bestimmte Zeit, vielleicht 2-3 Mal am Tag macht und gleichzeitig Akupunkturpunkte beklopft, geht dieser Glaubenssatz tief ins Unterbewusstsein. Und warum? Weil diese Akupunkturpunkte haben einen tieferen sind quasi wie die Tür zum Unterbewusstsein. Traumas oder eben negative Glaubenssätze, das sind Sachen, die nicht richtig verarbeitet worden sind und auch irgendwo dann festhängen. Und durch das Beklopfen wird quasi die Tür zum Unterbewusstsein geöffnet.
Ja, das klingt wirklich für mich hochinteressant. Von diesen Mustern haben wir auch in unserem Kollektiv schon häufig gesprochen. Was erlebst du für wiederkehrende Muster oder was hat auch unsere Gesellschaft für einen Einfluss auf die Muster, die ja viele von uns haben?
Vieles hat natürlich zu tun mit erstens vielleicht Selbstliebe ist natürlich ein großes Thema. Oder auch, dass man nie genügt, ist ein ganz großes Thema. Und das haben ganz viele, das Nicht-Genügen. Um das so mal etwas generell zu sagen, es gibt natürlich so viele Muster. Und was ich da sehr hilfreich finde, ist zum Beispiel auch, dass sich der Klient damit auseinandersetzt, dass unser Gehirn keine feste Struktur ist und dass wir eben über dieses Beklopfen von Glaubenssätzen neue, quasi neuronale Netze schaffen kann. Man nennt dieses extrem spannende, relativ junge Forschungsgebiet Neuroplastizität. Es gibt ja auch fantastische Literatur dazu von Dr. Joe Dispenza, die ich sehr empfehle, weil sie so gut anwendbar ist und klar ist, auch in der Umsetzung und extrem effizient.
Das ist unglaublich spannend. Ich könnte dieses Gespräch nun in so viele Richtungen weiter bewegen und ich fände es immer noch unglaublich interessant. Es ist aber auch an der Zeit, unser Publikum, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu bitten, nach vorne zu kommen, wenn Fragen hier sind. Einfach die Handhebefunktion wählen und dann holen wir euch sehr, sehr gerne nach vorne auf die Couch und ihr könnt eure Fragen an Alexandra richten. Alexandra, was ist für dich ein Thema, das du deinen Klientinnen, deinen Kundinnen und Kunden am liebsten weitergibst? Gibt es da so ein Thema, das du immer wieder das Thema wieder begegnen, dass du merkst, dass das löst bei den Menschen etwas aus?
Ja, danke für diese Frage. Da würde ich jetzt gerne noch einen ganz anderen Weg einschlagen. Und zwar ist es interessant, seit Corona habe ich gemerkt, dass die Menschen sehr viel bewusster werden. Sie werden auch vor allem sehr viel bewusster in Bezug auf Ernährung, vielleicht auch Gedankenhygiene. Viele saßen monatelang zu Hause eingesperrt, haben sich weniger bewegt, haben mehr gegessen, mehr Alkohol getrunken, negative Gedanken gehabt und das hat viele runtergezogen. Da habe ich gemerkt, dass viele die Bereitschaft haben, jetzt da etwas in ihrem Leben zu verändern. Und da gibt es fantastische Methoden, was ich den Leuten sehr gerne ans Herz lege, wenn sie bereit sind, etwas zu verändern, ist mal zu schauen, wie geht es denn meinem Bauch? Habe ich da Unwohlsein? Dem Darm? Weil durch den Darm, das ist unglaublich wichtig, wie die Darmflora ausschaut. Weil die Darmflora ist so dass die Zwischenstelle zwischen quasi das, was wir zu uns nehmen als Nahrung. Und dann haben wir ja da immer noch, es ist immer noch ein Außenbereich und dass die Nahrung oder die Nahrungs, sagen wir die Nährstoffe, dann in den inneren Bereich von unserem Körper gelangen, da ist die Darmflora einfach so unglaublich wichtig und über vielleicht eine mal leichte Ernährungsumstellung, vielleicht mal ein kurzes Fasten und dann den Darm vielleicht wieder aufzubauen mit den entsprechenden Prä- und Probiotika, das lege ich den Herz oder sich auch mal auf die Leber zu konzentrieren, eine Leberreinigung zu machen. Ich habe einfach gesehen, dass Menschen wenn sie so eine Leberreinigung machen, plötzlich wieder sehr viel mehr Energie haben, weniger chronische Müdigkeit, sich einfach wirklich besser fühlen. Wem das jetzt schon viel zu viel ist, hätte ich noch kleinere Tipps. Man muss ja auch manchmal bei einfach umsetzbaren Sachen im Alltag beginnen.
Ja, die Tipps sind natürlich herzlich willkommen. Schieß los, Alexandra.
Also, wenn man kleine Dinge im Leben verändern will, ist es immer gut, eine Routine zu schaffen und ganz klein zu beginnen. Eine ganz einfache und wichtige Routine ist, wenn man morgens aufsteht, erstmal zwei Gläser, große Gläser Wasser zu trinken. Man darf auch ruhig mit einem starten. Dieses Wasser hat idealerweise vielleicht noch Zitronensaft drin. Wer bei Zitrone an Säure denkt, der denkt falsch, weil Zitrone reagiert in unserem Körper basisch und wir sind fast alle übersäuert. Das heißt, wenn man morgens aufsteht und schon mal ein großes Glas mit Zitrone, einer vielleicht halben ausgedrückten Zitrone trinkt, ist das wirklich fantastisch für den Körper. Es regt den Stoffwechsel an, es regt die Verdauung an und das ist reine Routine. Viele stehen auf und trinken als erstes einen Kaffee. Für den Körper gar nicht gut. Man darf auch ruhig nachher einen Kaffee trinken, das ist völlig in Ordnung. Und solche Sachen habe ich jetzt natürlich ganz viele auf Lager, wie man dann so kleine Routinen einbaut in den Alltag. Dazu gehört natürlich auch Bewegung. Am besten schreibt man sich Dinge, die man umsetzen möchte, auf den Kühlschrank, was auch kleben oder im Badezimmerspiegel. Was sich auch sehr empfiehlt, ist vielleicht eine Excel, eine Tabelle zu machen und sich reinzuschreiben, wo man dann vielleicht einen 10-Minuten-Spaziergang gemacht hat, wo man das Zitronenwasser getrunken hat, wo man einmal am Tag Achtsamkeitsübungen gemacht hat. Diese Tabelle lässt sich natürlich beliebig erweitern.
Ja, großartig. Jetzt habe ich gesehen, dass die Shannin auf die Couch nach vorne gekommen ist. Herzlich willkommen. Was ist deine Frage?
Vielen Dank, Campi. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich fand das wahnsinnig interessant und möchte eigentlich zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, dass ich die Klopftechnik schon dreimal ausprobiert habe mit drei verschiedenen Therapeuten und wirklich sagen muss, dass jetzt das wirklich gewirkt hat, was ich die letzten 8 Wochen gemacht habe. Und der Clou dabei für mich war wirklich, es jeden Tag, jeden Morgens, wenn ich das mache, aufstehe, eine Minute dieses Klopfen mit diesen Glaubenssätzen zu machen und abends wieder. Und ich ich würde sagen, nach 10 Tagen eine enorme Verbesserung gespürt. Also ich kann das enorm unterstreichen, was Alexandra gesagt hat. Das hilft einfach extrem im Unterbewusstsein.
Das ist großartig. Vielen Dank für diese praktische Erfahrung. Alexandra, ich gleich nochmal auf diese Klopftechnik einzugehen. Wie häufig soll man das denn machen und wie genau geht man da vor, wenn man sich dafür das Thema interessiert?
Also liebe Shannin, vielen Dank für diesen Input. Das freut mich sehr, dass bei dir die Klopfakupunktur so eine schöne Veränderung gebracht hat. Man kann sagen, neurologische Pfade können sich innerhalb 30 Tagen verändern. Das muss man sich bewusst sein. Also idealerweise klopft man über eine Zeitdauer von 30 Tagen. Idealerweise beklopft man einen Satz 2-mal am Tag. Das geht ganz kurz und es gibt eine bestimmte Sequenz von Klopfpunkten, die man am besten, wenn man interessiert ist, im Internet nachschaut. Unter Mentalfeldtechnik, also MFT abgekürzt, oder auch über EFT, Emotional Freedom Technique. Das ist eine ganz ähnliche Technik. Es geht eigentlich darum, dass man die Punkte in der richtigen Sequenz beklopft und das eben idealerweise 2-mal am Tag. Das geht relativ kurz, relativ schnell.
Alles klar, das ist schon mal eine erste Starthilfe. Jetzt hat die Isabel eine Frage.
Ja, aber ich glaube, Shannin hat sich nochmal entmutet. Vielleicht, Shannin, Du noch schneller.
Ich hatte noch eine Frage, und zwar würde mich extrem interessieren, mit diesen Mustern, die man ja wirklich immer wieder antrifft in so vielen verschiedenen Lebenslagen, ist mir das mit den Kindern einfach auch sehr bewusst, dass ich ja wahrscheinlich meinen Kindern jetzt auch Mustern mitgebe. Und ich muss wirklich sagen, ich habe da extrem viel Respekt davor, weil ich halt weiß von mir und von anderen, dass das teilweise Sachen anrichten kann, beziehungsweise eben halt ein Leben lang anhält. Du bist ja selber Mutter, was kannst du da einem mitgeben?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, absolut. Ich glaube, wir müssen vielleicht akzeptieren, dass es normal ist, dass wir auch als Eltern nicht immer so reagieren und funktionieren und mit unseren Kindern umgehen, wie wir das uns im Idealfall vorstellen. Wichtig ist, die Muster zu erkennen. Das ist mal schon der erste Schritt. Wenn man die Muster erkennt, kann man viel besser daran arbeiten, eben einerseits über das Tappen und andererseits schon über das Bewusstsein. Man ertappt sich dann vielleicht selber, wie man in ein Muster reinfällt wieder. Es geht auch darum, vielleicht Gefühle zu identifizieren, die man in diesem Moment hat und auch als normal zu akzeptieren. Ganz wichtig, dass man diese Gefühle auch annimmt und nicht Schuldgefühle zusätzlich generiert. Ja, das Erkennen, glaube ich, von dem Muster ist schon mal sehr, sehr wichtig, und damit können wir es auch auflösen.
Danke dir.
Jetzt bist
Gerne.
du ja auch Mutter, du bist verheiratet, du arbeitest. Wie integrierst du das in deinem Alltag und wie gibst du das auch in deiner Familie weiter?
Ja, danke für diese Frage, Hampi. Das ist allerdings immer eine Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen, das stimmt. Ich habe vieles in meinem Leben immer analytisch auseinandergenommen, bin dann aber in der Umsetzung doch sehr meinem Bauch- und Herzgefühl gefolgt. Und so hat es sich vielleicht intuitiv immer ergeben, dass ich genügend Zeit hatte für Ausbildung und trotzdem immer für die Kinder da bin, weil das auch absolut meinem Verständnis entspricht, dass Kinder in dieser prägenden Phase, in dieser sehr sensiblen Phase, da wollte ich einfach bei den Kindern sein. Das ist nicht immer ich will jetzt damit nicht sagen, dass es falsch ist, wenn man die Kinder in einer Betreuungseinrichtung gibt. Das kann auch absolut gut sein, wenn das liebevolle Betreuungspersonen sind oder so. Also da möchte ich mich unbedingt zurücknehmen. Aber für mich war es immer so ein Seiltanz zwischen möglichst viel bei den Kindern sein und trotzdem Ausbildung zu machen, Praxis aufzubauen. Ich habe da auch wahrscheinlich immer sehr, sehr viel Glück, ein unterstützendes Umfeld und zur richtigen Zeit irgendwie immer am richtigen Ort. Aber es kann auch manchmal an die Nerven gehen, an die Substanz, an die eigene Substanz, wenn man alles irgendwie perfekt unter einen Hut bringen möchte. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich jede Mutter.
Ja, Alexandra, jetzt hast du gesagt, du hast immer sehr viel Glück. Und jetzt könnte man ja vielleicht auch davon ausgehen, dass du das Glück auch ein bisschen anziehst, weil du ja schließlich weißt, wie gewisse Dinge funktionieren. Und dazu hatte ich oder ist mir jetzt gerade ein Gedanke durch den Kopf gegangen, nämlich man hört ja immer wieder den Satz, Gedanken schaffen Tatsachen. Und ich finde das manchmal schwierig, sich das wirklich ganz konkret vorzustellen, weil dann kommt immer wieder diese Vorstellungen, ja, ich möchte ein bisschen mehr Geld, jetzt denke ich halt an ein bisschen mehr Geld und dann kommt es, oder es kommt eben auch nicht, je nachdem. Und jetzt hast du zu Beginn aber etwas Spannendes erwähnt, nämlich diese Biophotonentherapie. Und die besagt ja, dass eigentlich alles aus Licht besteht. Alles. Gibt es da zwischen der Idee, dass Gedanken, Tatsachen schaffen und der Idee, dass alles aus Licht besteht, gibt es da einen Zusammenhang? Gibt es da irgendwie eine Erklärung vielleicht sogar?
Ja, sehr spannend. Also was ich unbedingt betonen möchte, es ist nicht, dass alles aus Licht besteht, sondern dass die Zellkommunikation über Lichtteilchen funktioniert. Es gibt natürlich auch, also Materie ist alles, was Materie ist, schwingt auch in einer gewissen Weise. Also alle Atome schwingen, alle Moleküle schwingen. Wenn wir jetzt zu den Gedanken gehen, ja, absolut. Unsere Gedanken, das sind ja Impulse, das sind elektrische Impulse. Das heißt, ein Gedanke, der findet ja nicht nur in meinem Kopf statt. Dieser Impuls hat natürlich, baut vielleicht, man kann vielleicht sagen, ein Feld auf. Das sind Energien. Und ich bin immer dieser Überzeugung und dieser Theorie gefolgt, dass wir mit unseren Gedanken sehr viel beeinflussen, absolut. Zum Beispiel, um auf dieses Beispiel zu gehen, ich wünsche mir jetzt einfach viel Geld. Wenn du den Purpose dahinter sagst, ah, ich möchte viel Geld, um etwas zu erreichen, was mit ganz viel Positivität verbunden ist, glaube ich, dass es einen anderen Impact hat. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir positive Gefühle ganz bewusst empfinden, Dankbarkeit, Freude, Glück, und dass wir damit auch unser Leben beeinflussen, weil Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das habe ich mir, diesen Lebenssatz habe ich mir schon immer, immer groß auf die Stirn geschrieben, vor mein inneres Auge. Und ich bin absolut überzeugt, dass eben die Gedankenenergie, dass man dadurch vieles auch schafft.
Ja, also wirklich sehr ganzheitlich, wie du da herangehst und diesen Mittelweg zwischen westlicher Medizin, TMC und der Wissenschaft finde ich wirklich total faszinierend. Kannst du uns von deinen eigenen Routinen noch ein wenig mehr erzählen?
Ja, das mache ich sehr gerne, Hampi. Also das, was ich erzähle, das lebe ich auch durch und durch. Was ich vielleicht vorneweg unbedingt sagen möchte, wenn es zum Beispiel ums Thema Essen geht. Es geht nicht darum, dass man sich auf die absolut perfekte Art ernährt, dass man die absolut perfekten Gedanken hat. Es geht darum, herauszufinden, was tut mir gut. Und das ist zum Beispiel bei der Ernährung ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die vertragen Rohkost sehr gut, andere vertragen Fleisch gar nicht gut, andere vertragen. Es geht in erster Linie darauf zu hören, was tut mir gut. Und ich glaube, das ist etwas, was ich immer auch in meinem täglichen Leben versuche umzusetzen. Auch bei den Kindern darauf achte, was ist ihr Bedürfnis, auch was die Ernährung anbelangt. Und das ist nicht bei jedem gleich. Meine Routine, wie gesagt, trinke erst 2 Gläser Wasser, entweder mit Zitronensaft oder mit Salz, mit Sole-Lösung. Diese Sole-Lösung aktiviert auch den Stoffwechsel und gibt morgens Energie. Ich versuche, nein, nicht ich versuche, ich habe morgens als erstes positive Gedanken und versuche, meinen Tag positiv und mich selber positiv zu informieren. Was ich morgens auch häufig mache, ich trinke Flohsamenschalen mit Vulkanerde. Das klingt jetzt wahrscheinlich etwas seltsam, aber Flohsamenschalen haben die unglaubliche Fähigkeit, im Darm Giftstoffe zu binden. Über Nacht sind unsere Entgiftungsorgane, sagen wir, oder unser entgiften wir besonders. Das heißt, morgens, um den ganzen Müll mal einzusammeln aus dem Darm, ist es wunderbar, Flohsamenschalen zu sich zu nehmen. Vulkanerde hat auch diese fantastische Fähigkeit, Giftstoffe zu binden. Und da möchte ich, ja, Hampi.
Nein, nein, ich möchte dich nicht unterbrechen. Ich bin wirklich, ich klebe an deinen Lippen. Das ist großartig.
Das freut mich, vielen Dank. Was ich
Was?
vielleicht auch sehr gerne noch erwähnen möchte, ist einmal am Tag in die Natur gehen. Das tut, es ist Seelenbalsam, würde ich das nennen. Ist im Wald spazieren, egal wo in der Natur, das Handy gehört nicht auf den Waldspaziergang, versuchen bewusst zu atmen oder vielleicht einfach auf Geräusche achten, schauen, was passiert im Körper. Das schult unglaublich die innere Wahrnehmung. Einfach mit sich selber achtsam umgehen. Und das braucht auch viel, nicht viel. Es braucht routinemäßig Ruhe im Alltag. Und wenn es nur 5 Minuten sind, und da sind wir wieder bei der Routine, dass es einfach darum geht, dass man Routinen im Alltag einbaut und diese einhält, auch wenn sie nur so, auch nur ganz kurz sind, dass man sagt, okay, ich habe heute nur 5 Minuten Zeit, um an die frische Luft zu gehen. Egal, ich gehe nach draußen, ich strecke mich, ich versuche einfach nur zu atmen, nur zu spüren, wie geht es mir jetzt. Das schult die innere Achtsamkeit und macht gleichzeitig quasi ein Reset im Kopf, dass man wieder frische Gedanken reinlassen kann und sich nicht wieder in alten Mustern bewegt oder wie die Katze, die sich in den Schwanz beißt, dass man ständig am gleichen Problem herum studiert.
Ja, das passt so wunderbar in unsere Welt des Self-Leaderships. Vielen Dank, Alexandra. Ich habe eine neue Frage von Julia.
Genau, vielen Dank, Hampi. Alexandra, ich habe mich gefragt, du hast jetzt ja sehr viel Erfahrung schon gesammelt mit deinen Patienten und auch selber mit deinen Methoden. Und wo würdest du sagen, stößt du an Grenzen? Also wo merkst du, dass du bei deinen Patienten vielleicht nicht weiterkommst? Oder gibt es so etwas? Oder lässt sich alles sozusagen behandeln? Was sind deine Erfahrungen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, es lässt sich jetzt nicht verallgemeinern. Ich glaube, was ganz schwierig ist, sind nicht unbedingt das Durchbrechen, sondern eher im Alltag Veränderung, vor allem nicht zum Beispiel bei der Ernährung. Da bin ich schon oft an Grenzen gestoßen, wo ich von meinem Verständnis gedacht habe, ach, das lässt sich jetzt doch gut integrieren, aber der Wille einfach überhaupt nicht da ist, selbst Verantwortung zu übernehmen, selbst etwas zu machen. Menschen kommen manchmal gerne und lassen sich gerne therapieren, aber wenn es darum geht, dann selber etwas umzusetzen, da ist es manchmal, kann es etwas schwieriger sein. Gewohnheiten, ja, das ist eigentlich das, was vielleicht am schwierigsten ist. Ja.
Wie gehst du denn voran, wenn du merkst, ja, das ist eine komplexere Geschichte?
Also komplexe Geschichte, jetzt, wenn es darum geht, dass jemand, sagen wir, ein eben multifaktorielles Geschehen hat, dann gehe ich einfach systematisch den Therapieverlauf durch, dass ich eben schaue, wo, auf welcher Ebene ist das Problem, und das zeigt mir der Körper an, und da kann man schichtweise an diesen Sachen arbeiten. Aber da ist der Patient jetzt nicht aktiv beteiligt, außer dass er vielleicht Hausaufgaben mit nach Hause bekommt, um Punkte zu beklopfen. Es ist eben dann eher schwierig, und da stoße ich vielleicht jetzt nicht an meine Grenzen, sondern vielleicht der Klient an seine Grenzen, wenn es darum geht, im Alltag Dinge umzusetzen.
Du hast ja auch schon gesagt zu Beginn des Gesprächs, dass du es dann auch erlebst, dass die Patientinnen und Patienten wirklich in Tränen ausbrechen und sehr emotional werden, weil sie mit Themen konfrontiert werden, die sehr tief im Unterbewusstsein entdeckt werden und nach außen getragen werden. Wie gehst du damit um? Weil ich denke, du berührst vermutlich häufig Menschen an Punkten, die sie sich nicht gewohnt sind.
Das stimmt, absolut. Und für mich ist es eigentlich immer eine innere Freude, wenn die Tränen fließen, weil ich merke, oh, jetzt kommt etwas im Fluss. Wunderbar, da hat sich etwas gelöst. Was auch sehr schön ist, dass für Klienten das sehr viel, dass sie empfinden, ui, da hat sich aber jetzt wirklich, da ist etwas passiert. Und dann sind sie auch sehr viel mehr gewillt, zu Hause diese 30 Tage lang zum Beispiel eben einen Glaubenssatz zu beklopfen, oder dass sie sich dann mehr in dieses Thema begeben und sich auf ihren inneren Heilungsweg machen, weil sie spüren, ui, da ist etwas in Bewegung gekommen, oder spüren, ach, das hat mich damals ganz stark verletzt, das tut mir weh und das ist heute noch präsent, obwohl es jahrelang nicht präsent, nicht bewusst war, sondern im Unterbewusstsein. Und eben diese im Unterbewusstsein quasi gespeicherten Traumas, die können auf allen Ebenen Probleme machen und die erinnern uns immer wieder daran, dass sie gelöst werden sollen. Aber häufig führt man dann vielleicht ein Problem auf der physischen oder auf der psychischen Ebene nicht auf ein Trauma zurück, weil man das ja vielleicht nicht mehr bewusst präsent hat.
Wir haben ja auch schon von Mustern gesprochen. Nun ist es ja auch ein sehr verbreitetes Muster, dass man diese Verletzlichkeit nicht sehen will, dass man stark sein möchte gegen außen. Wie gehst du damit um? Oder hast du hier, wenn die Kundinnen und Kunden schon bei dir sind, hier eigentlich die Erfahrung gemacht, dass sie dann schon einen wichtigen Schritt in diese Richtung gemacht haben? Oder gibt es da manchmal doch Fälle, wo du ja so richtig in deine Trickkiste greifen musst?
Ich mache jetzt eher die Erfahrung, dass die Leute sehr erleichtert sind, wenn man einen wunden Punkt getroffen hat, weil sie ja sich für eine Therapie entschieden haben und wissen, vielleicht auch wenn es überraschend kommt, vielleicht ein Trauma hochkommt, wissen sie, es ist ein geschützter Rahmen und ein geschützter Rahmen. Und ich hoffe und glaube, dass ich mit Empathie und Einfühlungsvermögen quasi eine Oase schaffen kann, wo diese Dinge zum Vorschein kommen dürfen. Und das habe ich jetzt nie erlebt, dass jemand versucht, jetzt in der Therapie stark zu sein. Es ist eher ein Gefühl von vielleicht Befreiung, wenn sich solche Dinge zeigen und hochkommen und gelöst werden dürfen.
Wie gehst du damit um, wenn du merkst, dass jemand in einem Umfeld sich bewegt, wo das schwierig ist? Ich spreche das an, weil wir versuchen ja auch diese Welten zu verbinden mit dem Business-Alltag. Und wir sprechen auch über Meditation vor Meetings beispielsweise oder einfach einen Moment der Stille, um das ein wenig herunterzubrechen. Wie gehst du damit um, wenn du merkst, wow, diese Person öffnet sich durchaus in meinem Rahmen, wird aber Mühe haben, das nach außen zu transportieren?
Ja, sehr spannend. Vielen Dank, Campi. Ich durfte mich ja eigentlich erstmals durch die Einladung bei euch auf der Self-Leadership-Couch mit diesem Thema auseinandersetzen und war extrem positiv überrascht, was für eine Stoßrichtung jetzt quasi diese neue Generation, diese junge Generation an Führungskräften hier anstrebt. Das ist wunderbar. Und ich habe auch gelesen von New Work Unternehmen und dass man eben auch solche Dinge zulässt, dass man den Mensch ins Zentrum stellt, dass man auch Stärken und Schwächen anschauen kann, wie man eine bessere Führungspersönlichkeit ist, eine menschlichere Führungspersönlichkeit. Und das hat mir so viel Mut gemacht und Freude gemacht, das zu lesen. Ich glaube, wenn es jetzt aber darum geht, Muster aufzulösen, ist es meistens so, dass man mehr zu sich selber und zu seiner inneren Stärke zurückfindet, dass es nie ein Problem ist, das gegen außen zu tragen. Es geht vielleicht auch nicht darum, dass man jetzt sein Inneres nach außen kehrt, sondern dass man mehr zu sich selber kommt, dass man die innere Stärke entwickelt, eben über das Auflösen von negativen Glaubenssätzen, selbstzerstörerischen Verhaltensweisen. Und das führt eher zu mehr innerer Gelassenheit und innerer Stärke, die man vielleicht dann nicht jetzt so nach außen sich von der verletzlichen Seite her zeigen müsste. Was ich aber mit extrem viel Freude gelesen habe, was ihr für eine Stoßrichtung habt.
Ja, vielen Dank, Alexandra, für diese netten Worte. Du hast uns ja auch für unsere Rubrik Inspiration der Woche etwas mitgebracht. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ui, jetzt haben wir das eigentlich schon fast vorne weggenommen. Ich habe mir überlegt, eben meistens sind es kleine Schritte, die einen großen Effekt haben. Und deswegen möchte ich die Zuhörer unbedingt ermutigen, dass sie vielleicht sich überlegen, welche Routine sie in den Alltag integrieren möchten. Das kann eben sein, den Tag mit 2 Gläsern Zitronenwasser zu beginnen. Das kann eben sein, dass man sagt, okay, von jetzt an, ich mache jeden Tag einen kleinen Spaziergang und schaue, was macht das mit mir. Es gibt auch eine fantastische Technik, die ist mir jetzt noch eingefallen, weil das in der Corona-Zeit häufig ein Thema war, dass Leute sich in negativen Gedankenspiralen wiedergefunden haben. Es gibt eine fantastische Technik, wie man sich aus diesem negativen Gedankenkarussell herausholen kann. Und das ist das Kontrastieren von dem Neurobiologen Markus Täuber. Und das ist eine fantastische Methode, um mehr Positivität ins Leben zu bringen. Und die möchte ich ganz kurz vorstellen. Und das wäre so meine Inspiration der Woche. Es geht ganz einfach. Man stellt eine negative Situation, man hat eine negative Situation, die einen belastet. Und man stellt dagegen 5 Momente, oder es können auch 3 sein, in denen man glücklich war und fühlt diesen Moment, dieses Glück, das man da empfunden hat. Dann geht man zurück zur Stresssituation und macht das im Wechsel jeweils 1 Minute. Die positive Situation, der positiven Situation gibt man nach jeder Minute 10 Sekunden länger Zeit und der negativen Situation dementsprechend 10 Sekunden weniger Zeit. Plötzlich wird man feststellen, dass die negative Situation gar nicht mehr so stressig ist. Und das kann extreme Erleichterung im Alltag bringen, dieses positiv kontrastieren.
Großartig, Alexandra. Das sind definitiv Worte, die sehr inspirieren. Für mich auf jeden Fall. Ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt, wie findet man dich in der digitalen Welt, dass das auch noch bei Interesse gemacht werden kann?
Ja, mich finde mal unter Naturheilpraxis Prenosil.
Wunderbar, sehr gut. Das
Danke.
war wirklich ein Gespräch in eine sehr holistische Herangehensweise. Wir haben mit dir nun über Ernährung gesprochen, über diese ja, wissenschaftlichen Welten, die du sehr fundiert studiert hast. Du hast Rotterdam und Graz erwähnt. Du hast auch sehr viele Personen erwähnt, die dich auf diesem Weg inspiriert und begleitet haben, die ich selber definitiv noch im Internet nachschauen werde. Und ich möchte dir von ganzem Herzen im Namen vom Collective Y Danke sagen für deine Zeit heute und noch den Hinweis geben, dass dieser Clubhouse Talk in wenigen Tagen auch auf den gängigen Podcast-Portalen zu finden ist und dann auch noch in aller Ruhe nachgehört werden kann. Alexandra, vielen, vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank euch. Es hat mir viel Freude gemacht.
Wunderbar. Ich denke, wir kommen zum Abschluss und es bleibt mir nichts anderes übrig, als an die ganze Community Danke zu sagen, auch an die Fragen aus dem Publikum, die bei uns nach vorne auf die Couch gekommen sind. Und wir hören uns zum nächsten Talk auf der Self-Leadership Couch. Vielen herzlichen Dank und bis bald. Tschüss zusammen.